mir sind in den letzten Minuten zwei Dinge klar geworden. Erstens, ich bin falsch gekleidet. Und zweitens, meine Predigt ist zu lang. An ersterem kann ich nun nichts mehr ändern. Am zweiten, wir werden sehen. Die Bilder bleiben aber in der gleichen Reihenfolge. Bin im Garten. Wenn ich so ein Schild lese, dann freue ich mich. Da denke ich, da trinkt jemand genauso gerne Kaffee im Garten, wie ich das tue. Oder buddelt im Garten, gerade jetzt im Frühling, sorgt dafür, dass da wieder etwas blüht. Ich denke, es ist bestimmt ein netter Mensch, der da wohnt. Bin im Garten, so könnte man aber auch über Gott sagen. Lasst uns einen kleinen Spaziergang durch den Garten der Bibel machen. Und feststellen, auf den ersten Seiten der Bibel und auf den letzten Seiten der Bibel ist von einem Garten die Rede mit Gott als Gärtner. Und dazwischen schauen wir uns noch zwei Gärten im Speziellen an. Das zweite Bild bitte. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und von Eden ging ein Strom aus, den Garten zu bewässern. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte Gott: Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Ist das nicht ein wunderbares Bild von Emil Nolde? Der große Gärtner, überschrieben. Wie liebevoll Gottes Blick auf jeder einzelnen Pflanze ruht. Wie zärtlich, wie behutsam, voller Besitzerstolz schaut er diese Pflanzen an. Und hier in diesem geschützten Garten darf der Mensch leben, angstfrei und sorgenfrei. Gott hat ihn zum Gegenüber als sein Ebenbild geschaffen, damit der Mensch Anteil hat an dieser liebevollen Fürsorge Gottes für seine Geschöpfe. Und der Mensch hat in diesem Garten alles, was er braucht. Ein Zuhause, Schutz, Geborgenheit, eine sinnvolle Arbeit und tiefe Beziehungen, Einklang und Harmonie mit der Schöpfung, mit den Mitgeschöpfen, mit Gott, dem Schöpfer. Er hat alles, was er braucht. Aber es reicht ihm nicht. Da ist diese eine Sache, diese eine kleine Einschränkung, und die setzt sich fest in den Gedanken und im Herzen, in Form der Urbeziehungsstörung, im Misstrauen. Warum hat Gott gesagt, dieser eine Baum bleibt unangetastet? Gönnt er uns das etwa nicht? Warum dürfen wir nicht alles haben? Warum nicht auch das letzte kleine bisschen? Und es folgt die erste von Abermillionen von Grenzüberschreitungen. Der Mensch plündert den Baum der Erkenntnis. Das Misstrauen hatte ihm eingeflüstert: Wenn ihr das tut, wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis esst, dann seid ihr wie Gott. Na also, da war doch noch etwas, das noch fehlte. Und diese Frage setzt sich fort und sie lebt in mir und vielleicht auch in Ihnen. Hab ich wirklich genug? Meint Gott es wirklich gut? Ich will mehr, ich will weiter, ich will. Und so gerät diese heilvolle Balance des Anfangs ins Ungleichgewicht. Sie zerbricht. Die Menschen müssen das Paradies verlassen. Alles wird mühsam. Die Arbeit, die Ernährung, die Beziehungen. Statt zu gärtnern, statt mitzusorgen, mitzupflegen, beginnt der Mensch auszubeuten. Die Natur, die Schöpfung, die Mitgeschöpfe und lebt auf Kosten der anderen. In diesem Zustand leben wir und wir merken es immer mehr, wie sehr das Gleichgewicht der Schöpfung auseinandergeraten ist und es scheint kein Mittel dagegen zu geben. Gott selbst aber durchbricht diesen unheilvollen Kreislauf. Er selbst schafft einen Neuanfang. Das nächste Bild bitte. Und auch dieser Neuanfang hat mit einem Garten zu tun. Wir wissen von Jesus, dass er in einer ganz besonders engen, innigen Beziehung zu Gott lebte. Und immer wieder lesen wir von ihm, dass er sich zurückzog in die Natur, in Gottes Schöpfung. Er geht in die Wüste, er steigt auf einen Berg, rudert hinaus auf den See oder zieht sich zurück in einen Garten, um zu beten. Die Klarheit über seinen Auftrag, den Kern seiner Botschaft, diese innige Beziehung zu Gott, die pflegt er hier und sind sicher auch ein Geheimnis seiner tiefen Gottesbeziehung. Er predigt und erlebt das Reich Gottes. Und bestimmt ist es kein Zufall, dass Jesus ganz oft Naturbeispiele gebraucht. Er vergleicht das Reich Gottes mit einem Senfkorn, winzig klein und doch mit so viel Kraft, mit so viel Wunsch zu wachsen und sich auszubreiten. Er spricht davon, dass Gottes Reich gesät wird wie von einem Sämann, der seine Arbeit tut und dann voller Vertrauen darauf wartet, dass die Saat ihre Kraft entfaltet, dass sich die Schöpfung ausbreitet, dass sie blüht. Am Vorabend seines Todes dann zieht Jesus sich ganz bewusst in einen Garten zurück. So sieht er heute aus. Der Garten Gethsemane, diese knorrigen, immergrünen Olivenbäume, die selbst aus dem kargen Boden noch genug Nahrung schöpfen für ihre Früchte. In Israel gelten sie als Bäume des Lebens und der Hoffnung. Und diese Bäume werden Zeugen der tiefsten Krise, die Jesus durchlebt. Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch zu trinken. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Am Ende dieses einsamen Gebetskampfes findet Jesus ein Ja. Ein Ja zu dem Weg der Liebe, die ihn in den Tod führen wird. Aber genau dieser Weg schafft den Neuanfang. Leben durch den Tod hindurch in einer Nähe zu Gott, die nie wieder zerstört werden kann. Zu diesem Garten gehört ein weiterer Garten untrennbar hinzu. Zwei Tage später steht Maria Magdalena, Tränen überströmt, auf einem Friedhof, auch gartenähnlich angelegt. Sie hat ihr Liebstes verloren, der ihre Seele zum Blühen gebracht hat. Und hinter ihren Tränen erkennt sie nur eine Gestalt und hält es für den Gärtner. Erst als er ihren Namen nennt, da fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Es ist der auferstandene Jesus Christus, der hier im Garten steht und den sie gar nicht so falsch für den Gärtner hält. Jesus nimmt uns mit hinein mit seinem Weg, den wir ja jetzt in der Passionszeit nachvollziehen, meditieren, mitgehen, auf diesen Weg. Diesen Weg, den er als Samenkorn beschreibt, der in die Erde fallen muss und sterben muss, um zu wachsen. Und ich glaube, dass in dieser in dieser Predigt des Reiches Gottes, in all diesen Naturbildern, die Jesus gebraucht, auch für uns die Erneuerung des Schöpfungsauftrages steckt, zu säen und zeichenhaft an Gottes Reich mitzubauen. Diese Einladung geht achtsam und sorgsam mit Gottes Geschöpfen und mit seiner Schöpfung um. Zeigt mit eurem Leben zeichenhaft, dass Gottes Maßstäbe euch etwas bedeuten. Liebt die Welt und die Schöpfung, wie Gott selbst es tut. Und habt Anteil an seinem Säen, an seinem Abwarten, daran, die Schöpfung blühen zu sehen. Mit jedem Regenbogen verspricht uns Gott, dass er seine Schöpfung nicht preisgeben wird und dass Saat und Ernte, Wachsen und Gedeihen kein Ende haben werden. Wie könnten wir uns mit weniger zufrieden geben? Und das fängt auf der Fensterbank an und in unserem Garten. Und schließlich der Bogen zu den letzten Seiten der Bibel. Auch dort ist wieder von einem Garten die Rede. Der Seher Johannes schaut auf Gottes neue Welt, auf das vollendete Reich Gottes. Er schreibt: Der Engel zeigte mir einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Wenige Bilder, die das in der Kunst ausdrücken. Ich habe nur dieses Kirchenfenster aus den 80er Jahren in Basel gefunden. Diesmal weist der Engel die obere weiße Gestalt nicht aus dem Paradies hinaus, sondern lädt dahin hinein, lädt ein, dabei zu sein, in Gottes neuer Welt, in seinem neuen Garten. Johannes sieht es so: Der Strom entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Das ist das Ziel von Jesu Weg auf diese Erde. Viel mehr als das ursprüngliche Paradies. Gott selbst wohnt mitten in der Stadt und lädt uns, die wir hier in seiner immer noch schönen, aber auch so verletzten Schöpfung leben, das als Zielpunkt, als Heimathafen zu sehen, dabei zu sein in Gottes neuem Reich, das sich vollendet, das ganz anders, noch viel größer, noch viel schöner sein wird als der erste Garten. Gottes Glanz wird selbst die Sonne in den Schatten stellen, schreibt Johannes. Vertrauen und Frieden verbinden die Menschen mit Gott und untereinander für immer und ewig. Was für eine wunderbare Vision. Gott ist im Garten und wir dürfen mitsorgen, mitarbeiten, säen, pflanzen, ernten, bis das Seufzen der Schöpfung ein Ende hat und sein Reich vollendet sein wird in diesem neuen Garten. Amen.